Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntalk mit Norbert Kolz.
Er ist Sprachwissenschaftler, Rhetoriktrainer, Therapeut und Extremkletterer. Vor 41 Jahren geriet er in ein Unwetter in der berüchtigten Eiger Nordwand und verbrachte dort 9 Tage. Sein Name Thomas Burger. Neben diesem Erlebnis unterhalte ich mich gleich mit ihm auch über seine zahlreichen weiteren Fähigkeiten.
Schönen guten Morgen und willkommen zur heutigen Ausgabe hier bei Radio Allgäu-Hit, unserem Sonntalk. Mein Gast ist Sprachwissenschaftler, Rhetoriktrainer, Therapeut, Extremkletterer und hier muss ich mich schon selbst korrigieren, Ex-Extremkletterer. Warum das so ist, das werden wir erfahren. Vor 41 Jahren ist er in ein Unwetter der Eiger Nordwand gekommen und hat dort dann 9 Tage verbracht. Sein Name Thomas Burger. Schönen guten Morgen, Herr Burger.
Wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne doch. Wir danken, dass Sie zu uns gekommen sind. Fangen wir doch zu Beginn dieser Sendung einmal an, dass Sie insgesamt von sich so ein bisschen was erzählen. Ich habe ja Begriffe schon jetzt genannt. Sprachwissenschaftler, Rhetoriktrainer, Therapeut und dann irgendwann einmal in der Vergangenheit Extremkletterer. Ihr Tag hat 48 Stunden, vermute ich.
Nein, er hat auch nur 24, aber ich teile sie mir ganz gut ein.
Sind Sie ein sehr disziplinierter Mensch?
Ja, das bin ich schon, ja. Das kommt vielleicht auch vom Bergsport her.
Weil man da viel Disziplin haben muss?
Ja, es ist allgemein so, wenn man irgendwo ein gewisses Niveau erreichen will, braucht man ein gewisses Maß an Disziplin, dass es Spaß macht.
Also ein Ziel vor Augen kann immer gut sein, wenn man dann auch an der eigenen Fähigkeit, sich zu disziplinieren, da kann dazu beitragen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Absolut, aber die Leichtigkeit darf dabei auch nicht fehlen.
Das ist mit Sicherheit, könnte ich mir vorstellen, ein Kunststück.
Ja, den Spagat, den leiste ich seit langem, war ich vielleicht in meiner Anfangszeit nicht in der Lage, da war die Disziplin und die Zielausrichtung viel wichtiger, aber heute habe ich, glaube ich, eher diesen Ausgleich erreicht.
Wie schafft man das?
Erfahrung, Lebenserfahrung. Also so in meinen Jugendjahren hier in Kempten, ich stamme aus Kempten im Allgäu, da gab es für mich eigentlich nur 2 Dinge, die wirklich wichtig waren. Wir haben gesagt, nur eine schwere Klettertour ist eine gute Tour, nur eine gefährliche Klettertour ist eine gute Tour. Und so sind wir hier losgezogen und haben eine Kletterwand nach der anderen durchstiegen. Und alles, was in unserem Kopf drin war, war besser klettern, schneller klettern, noch wildere Touren machen. Und nach diesem Unfall am Eiger wurde ich zwangsläufig ausgebremst und musste mir neue Gedanken zu meinem Leben machen. Und da ist erstmal zwar von außen mit Zwang diese Ruhe eingekehrt in meinem Leben.
Im Sonntag von Radio Allgäu-Hit an diesem Vormittag ist Thomas Burger bei uns zu Gast. Er war Extremkletterer. Therapeut ist er aktuell immer noch, Rhetoriktrainer und auch Sprachwissenschaftler. Bevor wir, Herr Burger, uns intensiv mit dieser Eiger Nordwand und dem, was Sie erlebt haben, dann dort beschäftigen, Sprachwissenschaftler, wie sind Sie das geworden?
Ja, ich habe zunächst nach meinem Unfall am Eiger lange Zeit nicht mehr gehen können und musste einen sitzenden Beruf erlernen. Also habe ich nach meinem Abitur studiert, Verwaltungswirtschaft, und konnte schön sitzen. Und ich habe mir aber irgendwann eingestanden, das ist es nicht, was ich haben will in meinem Leben, und habe beschlossen, ich möchte nochmal studieren und zwar etwas lernen, was ich damals nicht konnte. Ich habe immer Menschen bewundert, die, wenn sie sprechen, sowas wie Zuhörzwang auslösen. Und da habe ich mir gedacht, das will ich können, und habe gekündigt bei meiner Firma und in München nochmal angefangen, Sprachwissenschaft zu studieren.
Zuhörzwang, das ist ja ein ganz, ganz tolles Wort. Also, um da nochmal das genau von Ihnen erklärt zu bekommen, dass Sie derjenige sind, der das Gegenüber zum Zuhören zwingt, oder dass Sie derjenige sind, der das Zuhören lernt?
Das eine bedingt das andere, aber im Vordergrund stand Ersteres. Es gibt so Leute, die, wenn die in einer Gruppe stehen und sprechen, dann hören denen allen zu. Und es gibt andere Leute, die reden und reden und niemand hört so richtig zu. Und das wollte ich lernen, ist allerdings erstmal etwas schiefgegangen. Ich habe Sprachwissenschaft, Linguistik studiert. Ich war ein hochmotivierter Student, aber glauben Sie mir, wenn Sie sich mal eine Zeit lang hauptberuflich mit dem Liebesleben der Modalpartikel und der inversiven Verbkongruenz beschäftigen, dann versteht Sie niemand mehr da draußen. Und so ist mir auch gegangen.
Am Ende dieses ersten Takes bin ich jetzt derjenige, der das letzte nicht so ganz verstanden hat. Machen wir wieder etwas Musik und dann erklären Sie uns das bitte, das etwas sehr kompliziert klingende, was Sie uns erzählt haben. Thomas Burger zu Gast bei Radio Allgäu-Hit im Sonntag an diesem Sonntagvormittag. Allgäu-Hit. Schön. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das ein sehr interessantes Gespräch werden wird an diesem Sonntagvormittag mit meinem Gast hier im Sonntag von Radio Allgäu-Hit. Thomas Burger, sein Name, Extremkletterer, vor langer Zeit Therapeut, Rhetoriktrainer und auch Sprachwissenschaftler. Herr Burger, wer uns jetzt von Anfang an, hoffe ich, es sind viele, zugehört hat, da müssen Sie uns jetzt nochmal vor der Musik das Letzte, was Sie da gesagt haben. Sagen Sie es noch einmal und dann erklären Sie es bitte.
Ja, nachdem ich mein Sprachwissenschaftsstudium abgeschlossen habe und dachte, jetzt habe ich es drauf, jetzt kann ich wirklich so sprechen, dass mir die Leute zuhören, habe ich gemerkt, es war nicht unbedingt so, denn die Sprache war viel zu kompliziert. Und ich hatte damals Glück, ich habe einen Job bekommen. Dort wurden die Leute gezwungen, zu mir zu kommen. Noch schlimmer, sie mussten für meine Dienstleistung nichts bezahlen. Sprich, ich war Lehrer an verschiedenen Gymnasien hier in Bayern und 3 Jahre auch in Stockholm in Schweden. Und dort lernt man so zu sprechen, dass einem die Leute zuhören. Das war für mich das Trainingscenter für meine Karriere als Rhetorik- und Sprachwissenschaftler.
Aber Herr Burger, Sie haben uns gerade erzählt, als Sprachwissenschaftler nach dem Studium, da glauben ja viele, Sie beherrschen das, was Sie gelernt haben. Man kann es umsetzen, man ist dann fit. Das haben Sie aber dann gemerkt, dass es nicht so funktioniert. Ist die Erklärung ein bisschen vergleichbar? Wenn man den Führerschein gemacht hat, hat ihn bestanden, dann kann man ja noch nicht richtig Auto fahren. Das lernt man ja dann erst, wenn man alleine unterwegs ist, also wenn kein Fahrlehrer mehr daneben ist. Kann man das in etwa so beschreiben oder erklären, was Sie gesagt haben, dass Sie nach dem Studium dann gemerkt haben, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, als nur das Wissen aus dem Studium?
Ja, absolut. Also die Analogie passt sehr gut mit dem Führerschein. Ist, wenn man dort seine Professionalität aufbauen will im Thema Sprache, ja, dann braucht man ein Umfeld, in dem man viel sprechen muss und trainieren kann und eine Rückmeldung bekommt. Und Schüler geben tolle Rückmeldungen in jede Richtung und dort kannst du tatsächlich ganz viel lernen. Und das war mein Trainingsfeld.
Waren Sie in der Schule sprachenbegabt?
Nein, ich war in meiner Muttersprache begabt, aber nicht im Bereich der Fremdsprachen. Also Deutsch war schon so mein Fach, was ich gern gemacht habe. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, ich habe gern Aufsätze geschrieben. Deswegen ja, das war schon mein Faible, aber keine ganz breit aufgestellte Sprachbegabung im Sinne von viele Fremdsprachen lernen.
Aber nochmal zurück zu dem, dass Sie gesagt haben, Sie wollen noch einmal studieren nach dem, was Ihnen an der Eiger Nordwand, da werden wir noch ausführlich dann darauf eingehen, was Ihnen passiert ist, dass es gerade als Wissenschaftler in dem Bereich der Sprachen hat sein müssen. Gab es irgendwie aus der Verwandtschaft, aus dem Elternhaus irgendeinen Hinweis darauf, dass das bei Ihnen der richtige Weg wäre?
Nein, gar nicht. Ich habe mich nur gefragt, gibt es etwas, was mich ähnlich fasziniert wie dieses Bergsteigen? Denn ich konnte professionell Bergsteigen nicht mehr ausüben nach meinem Unfall. Und ich habe damals ein paar Vorträge gehalten über meinen Bergsport und gemerkt, dass ich, obwohl ich als Kletterer sehr, sehr gute Nerven hatte, wenn ich auf so einer Bühne stand, diese Nerven gar nicht hatte und ganz schön nervös war, wenn ich vor anderen Leuten sprechen musste. Aber es hat mich gereizt, das zu tun und da eine ähnliche Souveränität und Ruhe zu finden wie beim Bergsteigen. Das war tatsächlich mein Ziel.
Wenn ich Sie versuche jetzt in diesen beiden Stunden zu Beginn der Sendung zu analysieren, neben dem Studium, dem Besuch einer Universität. Die andere Frage, sind Sie Autodidakt?
Ja, fast in allem, was ich tue. Ich gehe sehr autodidaktisch ran. Also mein zweites Feld, was mich sehr reizt, ist die Musik. Ich habe Gitarre zwar von Grund auf gelernt, aber andere Instrumente wie Klavier spielen habe ich rein autodidaktisch gelernt, in begrenztem Umfang. Aber es bringt mir persönlich sehr viel und ich gehe sehr, sehr intuitiv an neue Dinge heran. Trotzdem spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, es wie sagt man so schön, von der Pike auf zu lernen und das aber dann mit seiner eigenen Intuition zu kombinieren. Und das ist auch beim Bergsteigen unheimlich wichtig.
Zur Musik und vor allen Dingen auch zu dem Gitarrenspiel wollen wir nach der Musik eingehen, denn es gibt ja schon einen in jungen Jahren von Ihnen einen Hinweis, wie selbstständig Sie sind, denn Sie haben mit 15 Jahren haben Sie ja schon sich selbstständig gemacht und zwar mit einer Gitarrenschule. Darüber reden wir dann gleich. Mein heutiger Gast, kann man wohl sagen, hat etwas in jungen Jahren schon gehabt, was vielen jungen Leuten fehlt. Das ist eine feste Vorstellung, eine bestimmte Vorstellung über Dinge, die er einmal machen will. Und vor allen Dingen hat er in sehr jungen Jahren die Disziplin schon gehabt, das auch umzusetzen. Thomas Burger, zu Gast im Sonntag von Radio Allgäu-Hit, dem Sprachwissenschaftler, Rhetoriktrainer und Therapeut und auch Extremkletterer vor langer, langer Zeit, bis er das aufgeben musste. Herr Burger, mit 15 Jahren sind Sie in die Selbstständigkeit gegangen, das muss man sich einmal genau überlegen, mit 15 blutjungen Jahren mit einer Gitarrenschule. Sie haben auf meine Frage vorhin, ob Sie Autodidakt sind, haben Sie geantwortet, ganz klar, das sind Sie, vieles haben Sie sich angeeignet. In dieser Form, vielleicht das Besondere daran, Herr Burger, zu einer Zeit, da gab es, vermute ich mal, diese Hilfsmittel heute, die es gibt auf YouTube oder als App auf dem Handy, mit dem man Musikinstrumente lernen kann. Die gab es ja damals nicht. Erste Frage jetzt nochmal, wie kam das mit der Gitarrenschule nochmal dann zustande?
Ja, ich hatte hervorragende Gitarrenlehrer, übrigens hier in Kempten. Ich habe beim Stefan Klar ganz solide Gitarre nach Noten gelernt und dann hatte ich einen ziemlich genialen Gitarrenlehrer. Vielleicht sagte Ihnen die Musikgruppe noch was, Lemi und Mark aus Kempten, der Mark Haider. Der war mein Gitarrenlehrer und der hat mir beigebracht, Musik intuitiv anzugehen, nicht jede Note extra zu lernen, sondern Griffe zu lernen, dazu zu singen, weiterentwickeln. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und irgendwann, er hatte eine Gitarrenschule hier, ich war sein Schüler, und er ging zum Studium ans Mozarteum und hat mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, seine Gitarrenschüler und diese Gitarrenschule zu übernehmen. Und am Anfang war ich völlig geplättet und habe mir das nicht zugetraut. Aber ich habe gesagt, doch, mache ich. Und dann habe ich mich da reingearbeitet und hat sehr viel Spaß dran. Habe einige Jahre neben meiner Schule, ich habe das ja nicht hauptberuflich gemacht, aber schon recht umfangreich, 3 Abende, jeweils von 18 bis 22 Uhr, Gruppen mit 5 bis 6 Gitarrenschülern im Stundentakt durch.
Wie alt waren Sie?
Das mit 15 habe ich angefangen und mit 19 war mein Unfall in der Eiger Nordwand. Da war das alles dann recht jäh beendet.
Dieses, wie Sie es genannt haben, intuitive Lernen beim Gitarrenspielen, bei dieser Gitarrensache, hat Ihnen das später dann auch im Studium geholfen?
Ja, absolut. Vor allem diese Dualität, etwas von der Pike aufzulernen, aber gleichzeitig sich nicht so sehr einschnüren und einschränken zu lassen, sondern eine gewisse Freiheit im Lernen zuzulassen. Und das habe ich da gelernt, ja.
Es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, dass junge Leute, wenn sie musisch sind, wenn sie mit Musik einen Bezug zu Musik haben, zum Beispiel in der Form, dass man ein Musikinstrument erlernt, dass die sich dann später, egal bei was, insgesamt leichter tun mit dem Lernen. Können Sie das bestätigen?
Das mag sein. Ich muss allerdings sagen, in der Schule, das war nicht meine Welt. Ich habe schwer und nur ungern gelernt. Es kam erst später. Ich war ein hochmotivierter Student, aber nur ein mäßig motivierter Schüler. Es lag aber gar nicht an der Schule und auch nicht an den Lehrern, sondern meine Zielrichtung war eine andere. Ich hatte diese absolute Begeisterung fürs Klettern und in meinem Kopf tickte einfach zu Schulzeiten nichts anderes als dieses Klettern. Und wenn es noch was Zweites gab, dann war es eben die Musik. Schule war im Ranking sehr weit hinten.
Thomas Burger sagt das, wenn Sie etwas später eingeschaltet haben sollten, hier bei Radio Allgäu-Hit im Sonntag, an diesem Sonntagvormittag. Er ist zu Gast Sprachwissenschaftler, Rhetoriktrainer, Therapeut und er klettert ganz gerne, beziehungsweise hat lange Zeit sehr, sehr gerne geklettert mit dann einem besonderen Erlebnis. Herr Burger, wundert ein bisschen schon, dass Sie sagen, dass die Schule Sie nie begeistert hat. Was war für Sie in der Schule dann das Problem? War das das Zwanghafte? lernen, dass man das so nach einem bestimmten Stunden- und Lehrplan von Ihnen verlangt hat, wie von allen Schülern? Konnten Sie nicht stillsitzen? War da überhaupt kein Interesse für Mathematik, für Deutsch, für Fremdsprachen, Geschichte etc.?
Ja, das so ein Grundinteresse war schon da. Aber wie ich vorhin gesagt habe, mein Interesse lag woanders. Das lag draußen. Ich wollte raus aus diesem Klassenzimmer und wirklich überhaupt kein Vorwurf an die Lehrer und das Systemschule. Ich bin ja später selber Lehrer geworden und unterrichte wahnsinnig gern. Aber ich wollte raus, ich wollte draußen was erleben, ich wollte meine Erfahrungen am Berg, am Fels machen und nicht im Klassenzimmer. Später in der Uni war ich auch eingeschlossen und da habe ich gern gelernt.
Erlauben wir uns ganz kurz vor der nächsten Musik dann einen kleinen Abstecher, wenn Sie unser Schulsystem sich anschauen, wie das heute nach wie vor noch sehr starr besteht, vor allen Dingen besonders in Bayern, da tut man sich bekanntermaßen sehr, sehr schwer in irgendeiner Form einer Veränderung, wobei PISA uns gezeigt hat, dass wir es dringend notwendig hätten. Welche Kritik haben Sie am Schulsystem, wenn überhaupt? Wie würden Sie sich wünschen, dass ein Schulsystem in der Grundschule, in der Hauptschule, Mittelschule, Gymnasium, wie sollte sich das verändern?
Ja, beim Schulsystem ist, glaube ich, ähnlich wie beim Gesundheitssystem. Man kritisiert gern und schnell, aber was wirklich Besseres aufzustellen, das ist gar nicht so einfach.
Hat man vielleicht Angst davor zu sagen, es gilt ja in vielen Bereichen dieser schöne Satz, der lautet, never change a running system.
Ja, das mag sein, aber ich glaube, der Schlüssel, und das wurde in Studien auch ganz gut rausgefunden, John Hattie ist so der führende Forscher in diesem Bereich, der hat gesagt, das alles Entscheidende in so einem System ist die einzelne Person, die Lehrperson. Und wenn die es schafft, ihre Begeisterung rüberzubringen, dann kann auch in diesem System, so wie es ist, in all seinen Strukturen, ein sehr gewinnbringendes System sein.
Thomas Burger, zu Gast im Sonntag von Radio Algorithm an diesem Sonntagvormittag. Er ist Extremkletterer, war es Therapeut, Rhetoriktrainer, Sprachwissenschaftler und rhetorisch. Das haben wir schon gemerkt jetzt in diesen Beiträgen. Sind Sie gut drauf? Und ich kann mir das gut vorstellen. Es gibt Videos von Ihnen, die Sie zeigen, wie Sie auf der Bühne stehen und auch Menschen faszinieren können. Warum das so ist, das konnte ich in diesen jetzt kurzen Momenten erleben. Wir wollen noch mehr über den Sender bringen hier bei Radio Algorithm nach der nächsten Musik. Algorithm. Nach der Musik zurück hier bei Radio Algorithm an diesem Sonntagvormittag. Und Norbert Kolz sagt noch einmal Hallo zu unserem letzten Beitrag vor den 11 Uhr Weltnachrichten mit Thomas Burger, der uns erzählt hat über seine Tätigkeit als Sprachwissenschaftler. Jetzt kommen wir zum Rhetoriktrainer. Das möchte ich explizit ganz gerne nochmal extra in dieser Sendung hier anbringen. Rhetorik ist ja etwas, was im Radio ganz, ganz wichtig ist. Für Leute, die in den Medien arbeiten, die eine Zeitung schreiben, die vor der Kamera dann stehen. Warum haben Sie sich denn intensiv auch mit Rhetorik und den Fähigkeiten oder auch den Verfehlungen bei der Rhetorik beschäftigt?
Ja, primär ging es mir nicht um die Verfehlungen. Es ging mir wirklich darum, mit Sprache eine gewisse Faszination auszulösen und Menschen mit Sprache zu erreichen. Und ich hatte vorher erzählt, ich konnte das in meinem Beruf als Lehrer sehr gut machen vor meinen Schülern und dort trainieren. Und neben diesem Bergsteigen war dieser Punkt Sprache für mich ein ganz wichtiger. Denn wenn man Kletterprofi ist, dann muss man ja irgendwie Geld verdienen. Damit, dass du irgendwo durch Wände steigst, gibt dir niemand Geld. Also was tust du? Du fotografierst.
Reinhold Messner hat das aber geschafft.
Nein, er hat es auch
über
nicht.
Über Bücher,
ja, Auftritte. Ja, genau, um Auftritte, Dinge. Das meine genau. Ich. Und da sind wir bei dem Punkt Sprache. Okay. Worüber hat er es geschafft? Mit Sprache. Dafür, dass Reinhold Messner alle 14 Achttausender bestiegen hat oder auch extreme Wände in den Dolomiten erst begangen hat, ja, da wird mal berichtet. Damit hätte er sich nie finanzieren können. Finanzieren konnte er sich, weil er ganz hervorragend sprechen konnte, weil seine Vorträge ausverkauft waren, weil seine Bücher Bestseller wurden.
Haben Sie ihn erlebt?
Ja, ich habe ihn mehrfach erlebt. Und das kann er natürlich und das zeichnet ihn aus, dass er eben beide Fähigkeiten hat, herausragend am Berg, aber auch herausragend im Bereich Sprache.
Das zeichnet Sie natürlich mit Sicherheit auch aus, das merkt man in dieser Sendung, beziehungsweise wenn man unterwegs ist im Internet, findet man viele Beweise dafür, dass Sie genauso ein Experte auf diesem Gebiet sind. Rhetorik oder rhetorisch gut drauf zu sein, was setzt das voraus? eine hohe Bildung, eine bestimmte Empathie, eine Nähe zu einem Thema, was hier wichtig ist, wenn man auf der Bühne steht, Messner zum Beispiel, oder wie würden Sie es definieren?
Also die hohe Bildung braucht es nicht. Sprachbegabte gibt es in jedem Bereich, in jedem Bildungsgrad. Die Nähe zum Thema unbedingt. Jemand, der kein Thema hat, über das er sprechen kann, ja, der kann rhetorisch noch so toll geschult sein, das wird nichts bringen. Da wird die ganze Rhetorik nur heiße Luft sein. Deswegen die Begeisterung fürs Thema, auch das Wissen, die Erfahrung zu dem Thema, das ist die absolute Grundvoraussetzung. Und dann wird die Rhetorik obendrauf geschalten.
Das klingt jetzt alles sehr, sehr einfach, wie Sie das so schildern. Dann wird die Rhetorik einfach obendrauf geschaltet. Ist in der Formulierung, wie Sie es getan haben, sicher einfach. In der Umsetzung aber, könnte ich mir vorstellen, sehr schwierig. Hat man das automatisch oder kann man das lernen?
Ja und nein. Es gibt so Naturbegabte, die haben das mit in die Wiege gelegt bekommen, aber das sind wenige. Die meisten, die so souverän wirken, auch die, wo man das Gefühl hat, denen fällt alles ganz spontan ein, ja, die haben ziemlich viel trainiert und ziemlich viel gelernt und vor allem, die haben sich sehr viel reflektiert. Bei der Sprache machen wir fast alles intuitiv und manchmal ist das gut so und manchmal nicht. Ein Sprachbewusstsein entwickeln wir erst dann, wenn wir mal Rückmeldung bekommen oder wenn wir es schaffen, und das ist gar nicht so einfach, beim Sprechen selber zuzuhören und dann daraus was lernen zu können.
Aber verantwortungsvoll, das sage ich jetzt, mit der Sprache umzugehen, bedeutet doch eigentlich permanent auch immer eine Kontrolle über sich selbst zu haben, in dem Moment, wenn man etwas denkt und über den Mund, über die Sprache nach außen gibt. Wenn man es gerade in diesen aktuellen Zeiten anschaut, was alles so gesagt wird, von der politischen Kräften auch, egal wie weit links oder rechts die dann stehen, dann hat man das Gefühl, dass es intuitiv ist und überhaupt keiner Kontrolle mehr unterliegt.
Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, in der Politik, die Leute trainieren viel. Und selbst wenn wir so Leuten wie Trump zuhören, wo wir denken, der sagt einfach gerade, was ihm kommt und der haut die Botschaften raus. Nee, es gibt eine deutsche Literaturwissenschaftler im Silicon Valley, die beschäftigt sich nur mit der Rhetorik von Donald Trump. Und da ist viel mehr geplant, als wir alle denken. Der setzt genau seine Dysphemismen, sowas wie Sleepy Joe oder sowas, setzt er ganz bewusst in einem bestimmten Muster, in einem bestimmten Abstand, dass sich's verhängt und bei den Leuten dann präsent ist. Und ich glaube, in der Rhetorik, gerade die Politiker, die sind mehr geschult, als wir denken.
Faszinierend, Ihnen zuzuhören. Jetzt an meiner Stelle, ich als Moderator dieser Sendung, ich könnte mir vorstellen, dass draußen an den Radiogeräten das dem einen oder anderen auch so geht, gerade weil Sie Donald Trump erwähnt haben. Wir kommen wieder zur Musik, dann werden wir aus unserer Nachrichtenredaktion um 11 Uhr informiert über das Neueste aus aller Welt. Wer weiß, vielleicht ist Donald Trump mit irgendeinem Spruch dann auch wieder mit dabei. Zweite Stunde, freue mich dann auf Sie. Bis gleich. Gemeinsam mit Thomas Burger, Sprachwissenschaftler, Rhetoriktrainer, Therapeut und auch ehemals Extremkletterer. In der zweiten Stunde wollen wir uns intensiv auf dieses letztere Thema dann einlassen. Allgäu-Hit. Zweite Stunde Radio Allgäu-Hit, Sonntagvormittag. Wie immer 10 bis 12 Uhr, wir haben zu reden, das tun wir auch an diesem Sonntag. Und Norbert Kohl sagt noch einmal wunderschönen guten Morgen nach draußen zu Ihnen und guten Morgen Thomas Burger noch einmal.
Einen wunderschönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne doch, Sprachwissenschaftler, Rhetoriktrainer, Therapeut und ehemaliger Extremkletterer. Wir haben, und da bleiben wir gerne noch dabei, Herr Burger, über die Rhetorik. Sie sind Rhetoriktrainer, sehr erfolgreich, man kann Sie buchen. Sie bringen gewissermaßen Leuten bei, wie man Rhetorik richtig anwendet. Sie haben vorhin gesagt, ich war überrascht, auf meine Frage hin, hängt das mit Bildung zusammen? Dann haben Sie gesagt, nee, muss gar nicht so sein, das Thema ist wichtiger, man muss eine Nähe haben zu einem Thema und wenn man das so richtig auch mit viel Gefühl hat, dann kommt das mit der Rhetorik ganz automatisch dann. Und dann erstaunlicherweise haben Sie über eine Frau im Silicon Valley gesprochen, die sich ganz intensiv und explizit mit der Rhetorik von Donald Trump auseinandergesetzt hat. Und dann sagten Sie dann so, wollen Donald Trump, so habe ich das verstanden, korrigieren Sie mich, Sie wollen ihn einstufen als jemand, weil das war ja auch meine Frage, man muss sich kontrollieren beim Reden. Wollten Sie sagen, dass Donald Trump das tut, auch in dem Moment, wenn er sagt, Sleepy Joe, das ist ja eigentlich eine Beleidigung.
Absolut. Also, und er setzt die ganz bewusst. Und
glauben Sie nochmal, dass er ein Redekonzept hat und dann, das sind ja brutale und menschenverachtende Dinge dann gekommen, dass der im Prinzip die nach einem bestimmten Muster und ganz gewählt fast schon nach einem Drehbuch diese Dinge dann an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit gegenüber den richtigen Leuten sagt.
Absolut. Da bin ich mir absolut sicher, dass das ganz, ganz perfide geplant ist. Und er möchte genau diese Entrüstung, die wir haben, die will er erzeugen. Damit punktet er.
Mit dem,
und so machen das viele.
Bei Trump, mit dem Wissen und auch mit der Hoffnung, dass er gewählt wird. Wir haben es ja jetzt erlebt, er ist ja nun gewählt worden. Ist das Erschreckende bei der Geschichte jetzt, ist es Trump, dass er dieses Modell, also diese Struktur anwendet, diese Strategie? Oder müssen wir das Problem auf der anderen Seite suchen, dass das ankommt?
Das gehört immer zusammen. Also das Strickmuster, das dahinter steht, und die Person, die im Vordergrund steht. Die beiden Dinge müssen zusammenkommen, und dann verfängt Rhetorik. Ich will gar nicht sagen, funktioniert, aber sie verfängt. Und so kann ich Menschen beeinflussen. Vielleicht gleich vorweg, Rhetorik ist nichts Gutes. Rhetorik ist auch nichts Schlechtes. Rhetorik ist ein Werkzeug. Ich kann Rhetorik für ganz furchtbare Botschaften anwenden.
Also Sie wollen damit sagen, dass Rhetorik etwas ist, ich kann mit dem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen, ich kann aber auch mit dem Hammer jemanden erschlagen.
Absolut, absolut. Ja, genau so müssen wir die Rhetorik betrachten. Wir haben in der Historie genügend Leute, die die Rhetorik auf übelste Weise missbraucht haben. Da braucht man nur an den Nationalsozialismus denken. Aber Martin Luther King war auch ein herausragender Rhetoriker. Ich kann die und die Botschaften mit der Rhetorik transportieren. Deswegen ist dieses Werkzeug der Rhetorik ein Werkzeug, das Verantwortungsbewusstsein erfordert.
Hat der Thomas Burger, der Rhetoriktrainer und auch der Sprachwissenschaftler und auch Therapeut und auch ehemals Extremkletterer, hat er in Sachen Rhetorik noch Vorbilder?
Mir gefällt an bestimmten Menschen etwas, aber es ist wirklich, die Erfahrung habe ich, ein sinnloses Unterfangen, sich eng an einem, sei es hier, rhetorischen Vorbild zu orientieren und das nachzuahmen. Das Tolle an der Rhetorik oder das, was die Rhetorik ausmacht, ist die Einzigartigkeit. Und indem ich mich sehr eng an einem Vorbild orientiere, werde ich meine Eigenheiten, meine Natürlichkeit zwangsläufig verlieren. Deswegen, klar, ich kann ihn, was wir einen Obama nennen, das sind herausragende Redner, das ist schon klar. Aber nee, ich will das gar nicht haben.
Wenn ich den Begriff einzigartig, den Sie gerade gesagt haben, wenn ich den in der Wertung nach meinem persönlichen Empfinden jetzt einmal nehme, dann ist mit diesem Begriff, wenn jemand sagt, das war ja einzigartig, was der gesagt hat, wie er es präsentiert hat, sehr positiv besetzt. Wenn ich aber nochmal mich erinnere, was Sie gesagt haben, mit der Rhetorik insgesamt, dass es ein Werkzeug ist, dann kann auch eine schlechte, negative Rhetorik einzigartig sein.
Mit Sicherheit, absolut. So, die Realität beweist uns genau das.
Die Realität von Rhetorik, wie Sie sie heute denn wahrnehmen, die findet ja nicht nur statt bei Ihren Kursen, wenn Sie auf der Bühne stehen, sondern die findet ja, und damit sind wir gewissermaßen auch bei etwas, was mit Rhetorik arbeitet, einen großen Einfluss hat. Wir sind bei den Medien. Welche Rolle spielt da die Rhetorik? Das würde ich nach der Musik ganz gerne von Ihnen wissen. Also, dass die Medien einen großen Einfluss in unserer Gesellschaft haben, das wissen wir seit Jahren, seitdem es das Internet gibt, beziehungsweise auch die sozialen Netzwerke, YouTube, Instagram, WhatsApp und wie sie denn alle heißen mögen. Und nicht nur ARD und ZDF oder die Privaten sind heute ein Medium. Heute ist ja schon im Prinzip jeder Mensch in irgendeiner Form ein Medium, wenn er versteht, diese Medien zu benutzen. Und die Frage würde ich ganz gerne jetzt an Thomas Burger, meinem Gast heute Vormittag bei Radio Allgäu im Sonntag, stellen. Er ist unter anderem auch Rhetoriktrainer. Wenn Sie sich das alles anschauen, gerade was in den Medien, wenn Sie vor der Tagesschau, wenn Sie vor der Heute-Sendung, wenn Sie Nachrichten im Radio hören, in der Zeitung berichtet, lesen, denn das auch nochmal gefragt, Rhetorik ist ja nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch, liege ich da richtig, das geschriebene Wort.
Absolut. Ja, Rhetorik ist das gesprochene und das geschriebene Wort.
Was ist gefährlicher?
Da will ich keine Wertung vornehmen. Es kommt darauf an, was gesagt wird und was geschrieben wird.
Wobei, wir sind ja hier im Radio, das ist ja, was wir jetzt hier machen, geht über den Sender, dann ist es ja im Prinzip weg. Kommt dann bestenfalls nochmal in einer Wiederholung. Aber das, was in der Zeitung zum Beispiel steht, das ist ja dauerhaft immer wieder präsent. Sage ich aus meiner Sicht, könnte ich mir vorstellen, dass die Wirkung möglicherweise hier viel, viel größer ist. Vor allen Dingen, wenn Menschen auf den sozialen Netzwerken diese Dinge schreiben, egal in welcher Qualität.
Absolut. Also gesprochene Sprache und geschriebene Sprache sind sowieso zwei Paar Schuhe. Bei der geschriebenen Sprache kann ich nachlesen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, wenn ich nochmal kleines Nachholbedürfnis habe. Ich kann aber in aller Regel nicht nachhören. Ich weiß schon, dass es Mediatheken gibt, aber ich muss im gesprochenen Medium, hier im Radio zum Beispiel, muss ich so sprechen, dass meine Hörer das sofort verstehen können. Das ist auch bei jeder Präsentation so und bei jedem Vortrag so. Deswegen, ich mache viel Redecoaching. Und das Erste, was ich mache mit den oft gut geschriebenen Reden, ich schreibe die Reden nicht, ich arbeite sie nur ein mit den jeweiligen Referenten, ich kürze die, ich mache die Sätze kürzer, ich mache es in langen Schachtelsätze, Halbsätze. In der gesprochenen Sprache funktioniert das gut. Würde man aber diese gesprochenen Texte dann abschreiben, klingen die komisch. Deswegen gesprochene Sprache und geschriebene Sprache sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
Gilt das, was Sie jetzt gesagt haben, auch in Zeiten von ChatGPT etc., wo man ja ganz bewusst auch abgeschriebene, gesprochene Sprache, wenn man sie eingetippt hat, im System, dem System sagen kann, wandle es mir um in einer flüssigen Sprache, geschrieben eben.
Ja, also ChatGPT kann das, hat aber auch ganz enge Grenzen. Also ich habe es öfter ausprobiert auf ChatGPT, wenn man zum Beispiel einen humorvollen Text oder sowas haben möchte, das klingt ganz ärmlich. Das funktioniert bei ChatGPT nicht. Aber einen sachlich korrekten Text schreiben lassen, ja, das funktioniert gut. Und wenn man das Gefühl hat, der ist zu kompliziert und eingibt, mach mir das etwas einfacher, dann kriegt das ChatGPT auch ganz gut hin.
Thomas Burger, Sprachwissenschaftler, Rhetoriktrainer, Therapeut und auch Extremkletterer. Wenn Sie zum Schluss dieses Teils nochmal zurück zu den Medien kommen. Sie sind Rhetoriktrainer, Sie bewerten ja auch. Wie bewerten Sie ganz allgemein die Rhetorik, die heute in den Medien benutzt wird, die präsentiert wird, die gesendet wird?
Oh, die Medien, da antworte ich mit Fontane, das ist ein weites Feld. Wie Sie haben ja vorhin die klassischen Medien genannt, Zeitung, Radio, Fernsehen, Tagesschau. Aber ich glaube, heute spielt sich ja wahnsinnig viel auf Social Media ab. Und da bin ich skeptisch, denn aus meiner Sicht hat jeder Mensch ein Recht auf seine eigene Meinung, aber kein Recht auf eigene Fakten. Und deswegen ist mir der klassische Journalismus schon noch viel wert, wo recherchiert wird, wo was überprüft wird. Und erst wenn diese Arbeitsschritte getan sind, dann gehe ich nach draußen. Auf Social Media ist das nicht so, aber die Leute nehmen es für bare Münze. Beides. Sie sehen das gleichwertig und das ist nicht okay.
Hängt qualitativ gute Rhetorik auch mit der Quantität, also mit dem Umfang? Gibt es eine gut gemachte, auch sehr, sehr kurze Rhetorik? Oder bedarf es eines gewissen Umfangs, um überhaupt rhetorisch nachvollziehbar, glaubhaft und ehrlich etwas transportieren zu können?
Ja, ich schränke die Quantität mal ein. Vor allem geht es um die Qualität. Ich muss das, meine Recherchearbeit muss ich nicht in der Quantität sehen. Aber ich muss in der Qualität merken, aha, da ist was fundiert, da steht was dahinter, da ist eine Quelle dahinter, die belastbar ist. Aber deswegen muss der Beitrag nicht lang sein.
Stehen Sie manchmal, wenn Sie irgendetwas schreiben müssen, entwickeln müssen, egal für was, stehen Sie da manchmal vor einer rhetorischen Wand, weil auch Sie an gewisse Grenzen stoßen?
Ja, natürlich gibt's Grenzen. Ja, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich halt mich in meinem Fachgebiet bewegen kann. Aber manchmal stößt man da halt auch an die Ränder. Mittlerweile bin ich jetzt in dem Job so gut etabliert, dass ich nichts mehr annehme, wo ich mich nicht wirklich wohlfühle. Das kann ich mir mittlerweile leisten, hätte ich mir immer schon leisten sollen, aber die Freiheit muss man sich auch erarbeiten. Und ansonsten, ja klar, mir geht's wie allen, wie wir alle, wir wissen fast alles nicht.
Ich bin davon überzeugt, dass diese rhetorischen Wände für meinen Gast heute, Thomas Burger, kein Problem sind. Aber vor langer Zeit gab es mal eine riesige Steinwand, die Eiger-Nordwand. Und da stand er davor, beziehungsweise war unterwegs auf ihr. Und genau die letzten beiden Takes wollen wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Bis gleich. Ich habe mir das ganz bewusst zum Schluss aufgehoben, weil es auch in der, wie Sie selbst sagten, bei der Begrüßung vorhin im Rundfunkhaus von Radio Algorithm, hatte ich Sie den Kollegen vorgestellt und sagte, ein Extremkletterer. Und dann sagten Sie, Ex-Extremkletterer, weil es eben vorbei ist. Die Eiger-Nordwand, ein, denke ich, etwas in Ihrem Leben, was Sie nie vergessen werden. Zum einen, vielleicht nochmal für uns Unkundigen, wo liegt die genau?
Die Eiger-Nordwand liegt im Berner Oberland und ist bis heute die höchste Wand der Alpen. Also der Berg ist knapp 1400 Meter hoch und die Wand hat 1800 Höhenmeter.
Es berüchtigt. Also selbst diejenigen, die mit den Bergen, wobei wenn man hier unten lebt, ist man natürlich ein bisschen näher an diesem Thema Berge dran, die im Norden vielleicht weniger. Aber wenn man dann die Medien verfolgt, dann stellt man fest, dass das eine sehr herausfordernde und berüchtigte Wand ist. Sie haben mit 16 Jahren haben Sie begonnen. Das ist auch sehr interessant. Ein Jahr zuvor haben Sie mit der Gitarrenschule angefangen. Ein Jahr später dann zum Extremklettern. Wie sind Sie von der Gitarre zum Extremklettern gekommen?
Ja, also was Sie gelesen haben, mit 16 habe ich angefangen, extremer zu klettern. Ich habe schon so mit 14, 15 angefangen zu klettern. Mein Gitarrenspiel habe ich schon mit 10 Jahren begonnen, aber die Gitarrenschule halt mit 15 gegründet. Aber das waren meine zwei Faszinationen und irgendwann war mir das Bergsteigen noch wichtiger als die Musik.
Wo fängt das Extremklettern an?
Das Extremklettern fängt da an, wo, also damals ging das Klettern bis zum 6. Schwierigkeitsgrad. Reinhold Messner hat gerade das Buch geschrieben, der 7. Grad. Und wenn man sich so High-End in diesem Bereich bewegt, das haben wir damals für uns, das ist keine offizielle Definition, aber das haben wir so als Extremklettern definiert und in diesem Bereich haben wir uns damals bewegt. Wir waren am Anfang natürlich unerfahren, aber wir haben schnell gemerkt, dieses Bergsteigen, da liegt unser Talent. Wir wurden unheimlich schnell besser und hatten auch die Erfahrung gemacht, dass uns das sehr, sehr leicht von der Hand geht. Wir haben hier im Allgäu, in den Oberstdorfer, in den Tannheimer Bergen eine Wand nach der anderen durchstiegen, waren in den Dolomiten, haben da schon einige der großen Wände durchstiegen. Und also in mir zumindest tickte so dieser Wunsch, Profikletterer zu werden, so eine Art kleiner Reinhold Messner.
Da waren Sie 19.
Ja, nee, da war ich 16, 17, wo dieser Wunsch aufkam.
Sie sind ja auch, wenn man im Internet nachschaut, sind Sie ja auch Therapeut. Klingt es jetzt provokativ, wenn ich sagen würde, dass Sie mit einem Wunsch nach Grenzerfahrungen, dass bei diesem Extremen Sie selbst fast schon ein Fall für einen Therapeuten sein könnten?
Ja, das ist jetzt ein großer Schritt, aber zum Therapeuten muss ich gleich was einschränken. Ich war nach meinem Unfall in der Eiger-Nordwand nicht mehr in der Lage zu gehen, viele Jahre. Also ich hatte Vorfußamputation, ich bin mit Krücken gelaufen, ich hatte transplantierte Haut, die nie mehr belastbar wird. Und in mir drin tickte, ich will das aber wieder können. Die Ärzte haben mir alle gesagt, es wird nie wieder gehen, du wirst immer entlasten müssen. Und da habe ich hier übrigens in Kempten, gleich hier ums Eck vom Studio, einen Heinz Grühling kennengelernt, einen Feldenkrais-Therapeuten, der mich wieder zum Gehen gebracht hat. Und der hat mich dann dazu gebracht, lerne es doch als Therapeut. Und das habe ich getan. Ich wende das übrigens nur bei mir und im erweiterten Freundeskreis an.
Wie ist die Idee entstanden, dass Sie gesagt haben, diese Extremkletterei, die will ich an dieser berüchtigten Eiger-Nordwand beginnen oder durchführen?
Ja, wir hatten mittlerweile so viele Wände durchstiegen und wir hatten auch angefangen, free solo, also ohne Seilsicherung damals zu klettern. Und der Gipfel im wahrsten Sinne des Wortes war für uns tatsächlich diese höchste und mutmaßlich damals gefährlichste Wand der Alpen in unserem Stil Free Solo zu durchsteigen. Und das war für uns so eine Art Meisterprüfung, um jetzt die Legitimation zu bekommen, wir sind jetzt Profikletterer. Wir sind natürlich nicht so blauäugig reingestiegen, einfach Free Solo, sondern wir haben Seile mitgenommen für einen eventuellen Rückzug, falls irgendwas passiert.
Na gut, aber es war ja ganz schön mutig, das muss man schon
absolut. Vielleicht war es auch vermessen. Trotzdem, wir haben schon sehr gezielt drauf trainiert und wir haben viele, viele Solo-Gänge vorher gemacht, teilweise sogar schwierigere Routen als die Eiger Nordwand.
Herr Burger, um an dieser Stelle, wenn Leute zuhören, die vielleicht so ähnlich denken wie Sie, ganz klar ein bisschen zu warnen, zu sagen, Vorbereitung ist wichtig. Man muss sich im Plan, das ist auch mein Wunsch, dass wir das hier über den Sender bringen, um da nicht um so eine leichtfertige Einstellung zu dieser, ziehe ich mal ein paar Turnschuhe an und kletter da mal hoch.
Bloß nicht.
Bloß nicht, das war deutlich genug. Wir kommen wieder etwas zur Musik und dann wollen wir genau wissen, wie das dann in dieser Wand, in der berüchtigten Eiger Nordwand, dann mit Ihnen war. Thomas Burger bei uns zu Gast im Sonntag von Radio Allgäu. Allgäu Hit. Also mir persönlich wird immer ganz schwindelig, wenn ich im Fernsehen so diese Extremkletterer sehe. Und um dieses Thema geht es jetzt am Schluss dieser Sendung hier bei Radio Allgäu im Sonntag. Thomas Burger ist bei mir zu Gast, Extremkletterer vor langer Zeit. Er hat die Eiger Nordwand bestiegen. Wir haben gehört, wie das entstanden ist. Jetzt erzählen Sie doch mal in kurzen Worten, wie lief das dann alles dort oben ab? Was ist Ihnen dann dort passiert?
Ja, wir sind, wie gesagt, wir wollten einen Sologang machen durch die Eiger Nordwand. Wir hatten Seile zur Sicherung in einem Notfall dabei, aber wir hatten die Seile nicht benutzt. Normalerweise braucht man 2 bis 3 Tage für die Eiger Nordwand. Ohne Seile ist man unglaublich schnell. Wir sind am Abend noch in die Wand eingestiegen, haben dort bivakiert. Am nächsten Morgen sind wir weiter und wir waren nach 3 Stunden bereits in 2/3 Wandhöhe. Und auf einmal schaut
mein ohne Seil.
Wir waren ohne Seile, also wir hatten Seile dabei, ja, schon, aber wir haben sie benutzt. Nicht benutzt.
Warum genau. Nochmal diese Entscheidung?
Ja, das war stört. Für uns damals, gibt es ja heute auch Alex Honnold oder so, der seilfrei durch den L-Cup steigt. Ja, das war halt die freieste, aber auch anspruchsvollste Art des Kletterns. Wir nennen das by fair means. Also unsere Hände, unsere Füße, der Fels, die Wand.
Also, und Sie waren durch. 2/3 oben.
Wie ging's denn weiter? Wir waren 2/3 oben und auf einmal schaut mein Kletterpartner, der Holger, nach oben und sagt, verdammt, dort kamen kohlschwarze Wolken an. Und uns war damals sofort klar, wir waren jetzt in die Mausefalle getappt, ein Wettersturz mitten in der Eiger Nordwand, nach oben zu schwierig, nach unten zu weit. Aber eine Entscheidung musste her und die hieß nach unten, aber wir kamen nicht weit. Nach wenigen Minuten standen wir in einem Frontgewitter und mussten uns über Leben kämpfen. Erst am Ende des Tages hat sich dieses Frontgewitter gelegt und wir konnten uns endlich anseilen und bivakieren. Und am nächsten Tag haben wir uns im Schneesturm diese Wand Meter für Meter runter gekämpft und wir hätten es fast geschafft. Wir kamen schon diesen geneigten Wandteil unten, der ist gar nicht mehr so schwer zu klettern. Aber wir mussten jetzt feststellen, die Lawinen, die sich gebildet haben, die schlagen genau dort auf. Also mussten wir wieder bimarkieren, es wird dunkel, es wird Nacht und niemand kommt. Am nächsten Tag wachen wir auf, wir wollen weiter, aber es geht nicht mehr. Unsere Körper sind unterkühlt, unsere Gliedmaßen erfroren, wir kommen nicht mehr vom Fleck.
An der Eiger Nordwand, dann schwerste Erfrierungen nach diesem Wettersturz mit Ihrem Kletterpartner. 9 Tage bei Schneesturm ohne Schutz und Nahrung in der Wand. Wie kann man 9 Tage dort überstehen?
Ja, also ohne Nahrung ist nicht das Problem. Das Problem ist das Trinken. Wir hatten auch nichts zu trinken. Wir haben Schnee gegessen.
Ja.
Und wenn du unterkühlt bist und nichts gegessen hast und dann Schnee isst, bekommst du grausame Bauchkrämpfe. Und das Volumen an Wasser, das du über Schnee bekommst, das ist minimal. Also unser Hauptproblem war die Kälte und die extrem verminderte Flüssigkeitsaufnahme nur über Schnee.
Wie sind Sie denn dann letztlich runtergekommen?
Durch eine unfassbare Kette von Zufällen. Der weltbekannte Bergfilmer Gerhard Bauer, der wohnt hier ums Eck bei Sulzberg, der hat damals für seinen Film beim BR Eiger Nordwand, hieß der, Erstbesteigergeschichte verfilmt, wollte er noch Schlechtwetteraufnahmen drehen und der hat unser Zelt gefunden. am Fuß der Eiger Nordwand.
Wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre es für Sie beide gewesen.
Der dilettantischste und dümmste Fehler, den wir gemacht haben, war der, dass kein Mensch wusste, dass wir in der Wand waren. Wir hatten niemand Bescheid gegeben. Wir dachten, wir erzählen das lieber nachher, wenn wir durch sind. War rückblickend natürlich unglaublicher Blödsinn. Aber so war es halt. Ja, und das Verrückte war, dieser Gerhard Bauer hat das Zelt gefunden, hat das gemeldet der Bergwacht. Die haben gesagt, naja, seit 6 Tagen ist schlecht Wetter. Selbst wenn jemand in der Wand wäre, da lebt niemand mehr. Ja, und dann durch eine Kette von Zufällen, er kam nach Kempten hier und hat im Altstadt Engel, weiß gar nicht, ob es die Gaststätte noch gibt, dort hat er einem an der Bar erzählt, dass er dieses Zelt entdeckt hat. Und der Typ, der an der Bar saß, das war ein ehemaliger Lehrer von uns. Und der hat gesagt, was? Eiger Nordwand? Und er hat ihm erzählt, da war eine Schlafsackhülle und ein Schulmäppchen drin in dem Zelt. Da waren Initialien drin. Da hat er gesagt, naja, das sind die Initialien von Thomas Burger und Holger Wendel. Wenn die da ein Zelt haben, dann sind die in der Eiger Nordwand. Und dann wurde erst diese ganze Rettungsaktion eingeleitet. Also wirklich eine Kette von Zufällen.
Lief die dann mit Hubschraubern ab oder?
Ja,
oder
diese Dinge. Dann kam ein Hubschrauber in die Wand. Und war auch noch dramatisch. Die haben uns weiter oben vermutet. Die haben die Rettungsaktion schon wieder abgebrochen. Und erst beim Wegfliegen hat ein Rettungsassistent gesagt, er sieht jetzt was. Und dann haben sie uns tatsächlich rausgeholt.
6 Tage, sagte jemand hier unten, oder egal wer, der wohl gemeint hat, 6 Tage, das ist zu viel, da kann niemand mehr leben. Bei Ihnen waren es dann 9 Tage. Was hat sich in den 9 Tagen da bei Ihnen beiden abgespielt? Was ist der Grund, dass Sie 9 Tage überlebt haben? Ist es dieser Überlebenswille? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, es waren, ich glaube, 2 Sachen. Das eine ist tatsächlich dieser Überlebenswille, aber auch der bricht irgendwann. Ich glaube, ich hätte es allein nicht überlebt. Also es war schon dieser Partner, der dabei war. Immer wenn ich ganz durch war, wenn ich gesagt habe, da hat keinen Zweck mehr. Wir hätten also 30 Zentimeter nach vorn beugen und die Sache wäre vorbei gewesen. Immer wenn das kam, dann hat mich mein Partner zurückgehalten und umgekehrt.
War Ihr Partner mental stärker als Sie?
Nein, ich glaube, wir hatten beide unsere Stärken und Schwächen in dieser Phase. 9 Tage sind lang. Also wir sind ja nicht 9 Tage da gesessen, 7 Tage waren wir an dieser Stelle. Am Anfang kämpfst du mit dieser Kälte. Für mich, also ich habe ganz tief in mir drin immer gesehen, dass ich da rauskomme. Und diese innere Überzeugung, die völlig irrational war, die hat mir, glaube ich, geholfen, dass ich diese Tage ausgehalten habe da drin.
Was gab es da draußen, wie Sie gesagt haben, das Ihnen die Kraft gegeben hat? War es die Familie? Waren es die Freunde? War es ein Hobby? Ein feines Essen? Was zieht da an einem vorbei?
Wahrscheinlich alles zusammen. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass das jetzt vorbei sein sollte. Und das ist ja keine eigene Leistung. Es war ja einfach nur eine wahrscheinlich kognitive Sache, die da ablief. Ich habe mir diese Platte reingespielt, ich komme wieder raus, aber ich konnte selber überhaupt nichts beitragen.
Also so eine Art Framing, was Sie da sich auferlegt haben. Mit welchen gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind Sie und Ihr Partner dann raus aus der Geschichte?
Ja, also mein Partner hatte etwas weniger Erfrierungen als ich. Der konnte dann auch so nach 4-5 Monaten wieder klettern. Mich hat es damals härter erwischt. Ich war ein Jahr im Rechts der Isar. Ich hatte Transplantationen, Amputationen und konnte danach, also ich weiß nicht, die Ärzte haben mir gratuliert. Die haben gesagt, Thomas, es ist unglaublich, dass du das überlebt hast, aber stell dich bitte drauf ein. Eines wirst du in deinem Leben nie wieder tun können. Du wirst nie wieder gehen können ohne Gehhilfen. Und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich bin dann viele Jahre mit diesen Krücken gelaufen und das, was ich vorher erzählt habe, dieser Therapeut in Kempten, der hat mich tatsächlich wieder ins Gehen gebracht, aber auch ins Klettern, ins Skifahren, aber natürlich nicht auf dem Niveau, ja, was ich vorher hatte, ist klar. Also als Kletterprofi konnte ich es nicht mehr machen. Aber ich habe nach dem Unfall, nach all dem erst meine Skilehrerausbildung gemacht, Hochtourenführerausbildung und so weiter.
Gehen wir noch einmal ganz kurz in die Wand und diesen 7 Tagen, wie Sie gesagt haben, dann dort mit Ihrem Partner, gab es da Momente, Sie haben sich ja gegenseitig immer wieder, sage ich, hochgehievt, mental, um zu sagen, das kriegen wir dann schon hin. Gab es da trotzdem Momente, wo Sie gesagt haben, dass der Tod vielleicht eine Erlösung hätte sein können?
Ja, absolut. Also das waren auch diese Momente, wo entweder ich oder der Holger mal aufgegeben hat und der andere musste dich überreden, dass es weitergeht, dass wir noch eine Chance haben. Das gab es immer wieder. So mein Überlebenswille, der ist an einem Punkt erloschen, nämlich an dem Punkt, wo ich dachte, dass mein Partner gestorben ist. Wir hatten keine Uhr. Ich wusste gar nicht, dass wir 9 Tage in der Wand sind. Das haben wir nachher erfahren. Aber ich schätze mal, dass es so nach 7 Tagen war. Ich konnte keinen Puls mehr spüren an ihm, keinen Atem mehr spüren. Ich dachte tatsächlich, dass er tot sei. Aus dem Krankenhaus haben die Ärzte festgestellt, dass noch so ein winziger Funke Leben in seinem Körper war.
Rückblickend, wenn ich Ihnen das vorgeben darf, wie würden Sie die Entscheidung von damals in die Eiger Nordwand zu gehen, wie würden Sie es formulieren? War es mutig, unüberlegt, war es dumm?
Ja, wahrscheinlich von allem etwas. Es ist natürlich leicht, jetzt rückblickend zu sagen, ja, es war dumm, haben wir halt einen Fehler gemacht. Nee, ich meine, Mut heißt ja nicht, die Gefahr blind zu übersehen, sondern sie sehend zu überwinden.
Haben Sie eigentlich nie daran gedacht, dass die Menschen zurücklassen?
Absolut. Also das ist etwas, was ich damals, wobei absolut habe ich gerade gesagt, aber nee, daran habe ich eben nicht gedacht.
Vorher
nicht. Ja. Also meine Eltern fanden das natürlich nie gut, dass ich
und die
Solo,
wussten,
ich
die
bin
wussten,
Einzelkind.
Die wussten ja auch nichts.
Die wussten es nicht, aber die wussten, dass wir Solo in den Bergen rumsteigen. Die fanden es nicht gut. Ich habe selber 3 Kinder. Aber mir wird's grausen, wenn eins von meinen Kindern sowas machen würde. Die spielen zum Glück alle Basketball.
Was haben denn Ihre Eltern gesagt, nachdem Sie es dann erfahren haben, nachdem Sie wieder unten waren und die erst Kenntnis erlangt haben von dieser Entscheidung, was Sie dort erlebt haben?
Ja,
wie haben die reagiert?
Ja, das muss ich meinen Eltern ganz hoch anrechnen. Ich glaube, dass da neben all der Freude, dass wir überlebt waren, haben auch ganz viel, viel Ärger auf uns war. Aber meine Eltern, weder meine Mutter noch mein Vater, haben mich das je spüren lassen. Die haben mich einfach nur unterstützt, wo ich wieder daheim war.
Haben Sie durch diese, zum Schluss dieser Sendung, diese Erfahrung, der schlimmen Erfahrung, aber im Nachhinein etwas gespürt, dass Sie sich in Ihrem Wesen, in der Psyche verändert haben?
Ja, absolut. Also wenn du sowas erlebst, mit so einem Rucksack gehst du durchs Leben. Und natürlich habe ich da für mich viel gelernt. Also dieses auf ein Ziel hinarbeiten, was ja immer so als erstrebenswert gilt, ja, das habe ich nicht mehr. Also ich bin in meinen Herausforderungen in die Breite gegangen. Ich möchte die ganze Lebensbreite mitnehmen, die Musik, meine Familie, meine Kinder. Der Sport ist für mich mittlerweile auf so der Lebensautobahn vielleicht eine Ausfahrt.
Wenn Sie heute in die Alpen fahren, machen Ihnen hohe Berge, hohe Wände, machen die Ihnen Angst?
Nein. Ich konnte dieses Erlebnis für mich einordnen und ich habe auch danach noch viele Wände durchstiegen, aber eben anders. Ich kann es jetzt einordnen. Angst macht mir das nicht, aber ich muss ja nicht durch jede durch.
Leben Sie heute bewusster?
Ja, viel bewusster. Vor allem, dass ich könnte auf vieles verzichten. Also ich habe viele Einschränkungen durch dieses Erlebnis, aber wenn irgendwas schief läuft, wenn es nicht funktioniert, ich nehme das bis heute her und sage mir, was ist das im Vergleich zu dem, was du damals durchlebt hast?
Also
dann wird alles sehr leicht.
Gelassenheit.
Absolut.
Also sind es dann doch die sehr belastenden Ereignisse im Leben von Menschen, die einen sehr deutlich prägen können, im Positiven wie auch im Negativen. Bei Ihnen Gott sei Dank im Positiven, indem Sie jetzt gelernt haben, das Leben dann richtig zu genießen und einzuschätzen und wie Sie gesagt haben, viel weniger sich über jedes kleinste Problem aufzuregen, sondern ganz einfach gelassen sein.
Ja, absolut. Und das ist es, was man daraus lernen kann. Nicht an jeder Kleinigkeit verzweifeln. Aber ich glaube, nicht jeder muss jetzt sich in die Eiger Nordwand einfrieren, um dieses Gefühl zu haben.
Nein, das
aber
war
tatsächlich,
kein Ratschlag.
Wenn man so ein echtes Todeserlebnis mal hatte, das prägt schon sehr tief und das relativiert andere Erfahrungen im Leben.
Thomas Burger zu Gast bei Radio Algorithm im Sonntag an diesem Sonntagvormittag über seine Zeit in der Eiger Nordwand und dieses Erlebnis. Insgesamt 9 Tage, 7 waren davon ganz extrem und viele gesundheitliche Beeinträchtigungen, Glücksfälle waren es, wenn ich das richtig verstanden habe, die letztlich dazu geführt haben, dass Sie mit Ihrem Partner wieder gesund dann doch zurückgekommen sind. Ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihren Besuch heute, für die Schilderung. Wünsche Ihnen alles, alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
Vielen, vielen Dank.
Das war der Sonntag mit Norbert Kolz an diesem Sonntag. Ich freue mich in einer Woche auf die nächste Ausgabe. Bis dahin, machen Sie es gut.